Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk. Hallo, schön, dass Sie dabei sind beim Büchermarkt heute. Land of the Free, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So werden die USA immer noch verheißungsvoll genannt. Dabei ist der Glanz der einstigen Sehnsuchtsnation schon etwas länger ziemlich angeschrammt. Geschätzt 25 Millionen US-Bürger sind aktuell abhängig von Opioiden und harten Drogen. Mehr als jeder dritte Amerikaner gilt als übergewichtig. Und auch die Zahl der bewaffneten Amokläufe, die nimmt seit Jahren in den USA rasant zu. Alles Zahlen, die alarmierend zeigen, der amerikanische Traum, er hat sich für viele US-Amerikaner inzwischen in einen Albtraum verwandelt. Und so ist es wohl kein Zufall, dass eine neue, junge Schriftstellergeneration aus den USA neuerdings gerade die wachsende Gruppe der Sozialverlierer immer mehr für sich als Thema entdeckt. Zwei dieser jungen US-amerikanischen Literatur-Shooting-Stars, die will ich Ihnen heute vorstellen. Der eine, das ist der Cheyenne-Autor Tommy Orange, und die andere, das ist Otessa Moshfegh, Tochter persisch-kroatischer Einwanderer. Otessa Moshfegh, kein ganz einfacher Name, aber einer, den man sich unbedingt merken sollte. Denn die 1981 geborene Moshfegh, sie gilt spätestens seit ihrem zweiten Roman Eileen von 2016 als die kommende Star-Autorin der USA überhaupt. Schaffte sie es mit dieser Geschichte über eine Gefängniswärterin doch auf die Shortlist des Man Booker Preises. Und schon dieser Roman Eileen, der war nichts für zarte Gemüter. Das trifft nun auch auf Moshfeghs neuen Erzählungsband zu. Heimweh nach einer anderen Welt, so heißt er. Eigentlich relativ harmlos. Aber auch diese Short Stories, die haben es in sich. Angela Gutzeit stellt sie vor.
Die meisten Geschichten in Otessa Moshfeghs Erzählungsband lesen sich, als ob die Autorin das Elend in den abgewracktesten Vierteln amerikanischer Städte mit der Muttermilch aufgesogen hätte. So leicht und selbstverständlich taucht sie ein in die Lebenswelten der Loser, der Drogen- und Alkoholsüchtigen, der arbeitslosen Träumer oder der von miesen Jobs und einem tristen Leben Frustrierten.
Schon auf den ersten Blick, lila Flecken von Traubenlimonade auf den Kinderhemden, selbstgefärbte Haare, schlechte Zähne, sah man, wie arm die Einwohner von Erna waren. Manche hingen sonnenverbrannt und tätowiert auf dem Standstreifen herum oder fuhren per Anhalter die Route 4 rauf und runter. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, anzuhalten und einen von ihnen mitzunehmen. Immerhin war ich eine alleinstehende Frau. Wilde Teenies, hinkende Männer, blutjunge Mütter, Kinder, die auf dem heißen Beton herumwuselten, wie Tauben oder die trägen Ratten im Ort.
Geschildert wird diese Szene aus der Perspektive einer geschiedenen, schlecht verdienenden Englischlehrerin, die ein Sommerhaus besitzt in Erna, dieser trostlosen Stadt im amerikanischen Bundesstaat Maine. Eigentlich gehört sie mit ihrem Job zu den Privilegierten. Deshalb wäre es naheliegend, sie würde mit größter Zurückhaltung, wenn nicht sogar mit Abscheu, auf ihre Umgebung reagieren. Aber diese Frau in den mittleren Jahren sucht geradezu den Kontakt zu den Schmuddelexistenzen des Ortes. Ich mische mich unter das gemeine Volk, so der Titel dieser Erzählung. Das gemeine Volk, das sind zum Beispiel die sogenannten Zombies, die am Busbahnhof lagern und von denen sie Drogen aller Art bezieht. Würden sie Erna verlassen, bürgerlich werden oder wegziehen, denkt sie, wäre auch der Zauber dieses Ortes verflogen. Die Frau ist süchtig und so ziemlich allein. Aber der lapidare Tonfall, der Gleichgültigkeit, aber auch Übereinstimmung mit den schäbigen Verhältnissen signalisiert, verhindert, dass wir sie bemitleiden. Andere Erzählfiguren Moshfeghs überspielen ihr trostloses Dasein mit Großspurigkeit, Überheblichkeit oder Vulgarität. Oft lässt uns eine überraschende Wendung innerhalb eines einzigen Satzes die psychische Disposition der Figuren erkennen, ihre Versehrtheit durch Kränkungen und Enttäuschungen. So stimmt das Wort Zauber in dem eben zitierten Gedanken der Lehrerin kaum mit der Lebenswirklichkeit in der heruntergekommenen Stadt und ihrer süchtigen Schattengestalten überein. Da wird ein Riss in der Wahrnehmung, im Daseinsgefühl spürbar. »Meinen Freund konnte ich nicht ausstehen, aber die Gegend fand ich gut«, sagt eine andere Frau in der Erzählung durchgeknallt. Oder in der Geschichte »Hier passiert nie was« heißt es, sie war so geschminkt, wie es für die Bühne üblich war, oder bei Toten im offenen Sarg. In manchen von Moschwigs Stories plätschert das Leben einfach so dahin, ohne Perspektive. Das Drama steckt in der Aussichtslosigkeit, die einmal beschrittene Abwärtsspur jemals wieder verlassen zu können. So wie in ihrem ersten Erzählstück »Ich bessere mich«. Die Ich-Erzählerin hier ist ebenfalls eine Lehrerin, auch geschieden. Sie arbeitet in einer Nonnenschule und ist alkoholsüchtig. Zum morgendlichen Erbrechen geht sie auf die Toilette. Eine ihrer beiden besten Freundinnen ist eine Schülerin. Von mir lernte sie, heißt es, dass man von Ejakulat nicht dick wird. Wenn ihr im Unterricht nichts mehr einfällt, erzählt sie ihren Schülern einen Schwank aus ihrem Leben. Zum Beispiel von ihrer Erfahrung, dass die meisten Menschen schon einmal Analverkehr hatten. Sie weiß, dass hier etwas gründlich schief läuft. Schließlich setzt sie ein Kündigungsschreiben auf und will es beim Priester in der Kirche der Nonnenschule abgeben.
Aber als ich an diesem Tag mit meinem Brief vor der Kirche stand, war sie verschlossen. Ich setzte mich auf die feuchte Steintreppe und trank meine Cola Light zu Ende. Ein Obdachloser ohne Hemd ging vorbei. »Bete um Regen«, sagte er. »Okay.« Ich ging zum McScorleys und aß eine Schale Silberzwiebeln. Ich zerriss den Brief. Die Sonne schien weiter.
Und so macht diese Frau eben einfach weiter. Manchmal allerdings schlägt in Moschwigs Erzählungen das Leben plötzlich eine überraschende Wolte. Dann reißt der Schleier der Tristesse auf, um den Blick in die Abgründe sexueller Fantasien, zerstörter Beziehung, Hass oder Selbsthass freizugeben. Eine dieser meisterhaft komponierten Texte trägt den Titel »Der Beach Boy«. Ein offensichtlich recht gut situiertes Ehepaar hatte seinen Urlaub in der Karibik verbracht. Die beiden sind seit 3 Jahrzehnten verheiratet, ein vertrautes Paar. Kurz nach dem Urlaub stirbt die Frau. Ihr Mann schaut sich danach die Urlaubsbilder an und entdeckt auf einem kaum belichteten Bild am Ende der Filmrolle einen der Beach Boys, der männlichen Prostituierten vom Karibikstrand, die seine Frau doch eigentlich immer so energisch abgewehrt hatte. In dem Witwer keimt ein Verdacht und er schmiedet einen abstrusen Plan.
Sein Plan war, den Jungen aus Marcias Foto zu finden und das mit ihm zu machen, was sie mit ihm in den Dünen getrieben hatte, während er im Bett lag und schlief. Das wäre die Rache, die sein Herz zur Ruhe kommen lassen würde. Es wäre das einzige Abenteuer seines Lebens.
Der Traum vom einzigen Abenteuer zerplatzt wie eine Seifenblase. Zurück bleibt das Gefühl eines verfehlten Lebens. Was macht den Reiz dieser Stories aus, die doch eigentlich durchweg von seelischen Verletzungen und bitteren Lebenserfahrungen handeln? Die erste Antwort darauf lautet, Otessa Moschwig hat die Gabe, der Tragik des Scheiterns immer wieder auch komische Momente abzugewinnen, ohne ihre Figuren lächerlich zu machen. Es sind vor allen Dingen die Dialoge, die durch Wortwitz und lakonische Coolness bestechen. Die zweite Antwort? Diese 39-jährige studierte Autorin aus einer Musikerfamilie hat ein enormes Gespür für soziale und psychische Schieflagen. Die Sprünge und Balanceakte ihrer Figuren, die das Leben oft nur zugekokst oder betrunken ertragen können, wirken schrecklich, aber merkwürdigerweise auch ein wenig vertraut. Es ist diese Sehnsucht nach der Korrektur eines Lebens, das sich entfremdet anfühlt, ein Gefühl, das wir hin und wieder in der einen oder anderen Weise mit ihnen teilen. In der letzten Erzählung dieses grandiosen Buches, übrigens treffsicher übersetzt von Anke Caroline Burger, treibt die Autorin allerdings Entfremdung und Lebenshass so auf die Spitze, dass nur noch der Tod als Ausweg bleibt, aus dem brennenden Wunsch heraus, an einen vermeintlich besseren Ort zu gelangen. So auch der Titel, ein besserer Ort. Ein Geschwisterpaar, insbesondere das Mädchen, fühlt sich in ihrer Abneigung gegenüber der Mutter wie auch der Welt überhaupt so fehl am Platz, dass sie durch ein Loch, an dessen Existenz sie fest glaubt, verlassen will.
Meine Gedanken wandern plötzlich zu dem Friedhof, der schweren, schwarzen Erde, die dort ausgehoben wurde, um Platz für unseren Vater zu machen. Ob mein Körper wohl hier zurückbleibt, wenn ich durch das Loch an den anderen Ort gehe?
Diese Erzählung, so war zu lesen, soll der Autorin die Liebste sein.
meint anerkennend Angela Gutzeit über Heimweh nach einer anderen Welt, den neuen, soeben auf Deutsch erschienenen Band mit 14 Short Stories von Otessa Moschfek. Aus dem Englischen übersetzt hat diese wirklich süchtig machenden Geschichten Anke Caroline Burger. Erschienen sind sie im Münchner Liebeskind Verlag, 336 Seiten, 22 Euro. Und damit wären wir bei einem zweiten, viel bejubelten Vertreter der US-Gegenwartsliteratur angelangt, nämlich beim ungefähr gleichaltrigen Tommy Orange und bei seinem Debütroman Dort, Dort. 2018 war Orange mit diesem Erstling für den Pulitzer-Preis nominiert und sein Roman wurde in den USA zum Bestseller. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil der 1982 als Sohn eines Cheyenne geborene Autor darin noch einmal an ein besonders dunkles Kapitel der US-Geschichte erinnert, an die Fast-Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner. Ganze Stämme der indigenen Bevölkerung wurden bekanntlich auf brutalste Weise von den weißen Eroberern niedergemetzelt und die wenigen Native Americans, die überlebten, die sperrte man dann in öde Reservate ein. Inzwischen aber leben die meisten der rund 2 Millionen indigenen US-Amerikaner in Großstädten. Und hier, nämlich in der kalifornischen Stadt Oakland, da spielt auch Tommy Orange, nun auf Deutsch übersetzter Roman. Eberhard Falke hat ihn gelesen.
Wer dieses Buch aufschlägt, wird mit Themen, Vorgängen und Lebensläufen konfrontiert, für deren Verarbeitung ein gemütlicher Leseabend nicht ausreicht. In seinem Roman Dort, Dort erzählt Tommy Orange von den nach wie vor spürbaren Folgen der Entdeckung und Eroberung der neuen Welt für indigene Amerikaner, die sich selbst oftmals schlichtweg Indianer nennen. Doch bevor das Erzählen von der Gegenwart beginnen kann, erinnert der Autor an die Vergangenheit.
Manche von uns wuchsen mit Geschichten über Massaker auf. Geschichten darüber, was mit unserem Volk vor nicht allzu langer Zeit passiert war. Was das für uns bedeutete. Sie töteten uns nicht bloß, sie zerrissen uns, verstümmelten uns. Dann nahmen sie unsere Leichenteile als Trophäen mit und stellten sie in Denver auf einer Bühne aus.
So schreibt Tommy Orange nicht ohne Sarkasmus im Prolog seines Debütromans. Die Drastik dieser Schilderung hat ihre Berechtigung. Schließlich war der amerikanische Traum der europäischen Kolonisten und Einwanderer ja direkt mit der traumatischen Auslöschung der indigenen Lebenswelt verbunden. In diesem Prolog wird auch erklärt, wie in den 1940er bis 60er Jahren mit den Maßnahmen der Indian Termination Policy die Assimilierung der Indianer vorangetrieben werden sollte, unter anderem durch die Ansiedlung in Städten. Tatsächlich leben die meisten der Protagonisten des Romans, deren Lebenslinien allesamt miteinander verbunden sind, in Oakland, der Nachbarstadt von San Francisco, also dort, wo auch ihr Autor aufgewachsen ist. Tony Loneman zum Beispiel. Sein Gesicht ist durch ein fetales Alkoholsyndrom entstellt, weil seine Mutter während der Schwangerschaft getrunken hat. Inzwischen handelt er als kleiner Straßendealer mit Drogen und plant mit seinen Kumpanen den Raub des Preisgeldes beim Big Oakland Powwow, einem traditionellen indianischen Tanzfest. Dean Oxendine dagegen will Filme drehen. Er bewirbt sich um ein Stipendium, das er auch erhält. Sein Projekt ist es, die Indigenen aus Oakland vor die Kamera zu holen, damit sie von ihrem Leben erzählen, und zwar aus ihrer ganz eigenen Sicht, ohne die Indianerbilder, die ihnen gemeinhin von außen zugeschrieben werden.
Die Geschichte der urbanen Indianer haben wir noch nicht gesehen. Und alles, was wir schon gesehen haben, ist voll von Klischees. Es sieht erbärmlich aus, und das verbreiten wir weiter, aber das macht mich wütend. Denn die einzelnen Menschen und ihre Geschichten sind weder erbärmlich noch bemitleidenswert, denn sie zeigen wahre Leidenschaft und Wut.
Ganz ähnlich ist der Ansatz, den Tommy Orange in seinem Roman gewählt hat. Er porträtiert seine Figuren nicht als traurige Beispiele für die Minderheitenfürsorge, sondern als vielschichtige Menschen, die versuchen, ihr Leben zu führen, und sei es auch im Bann der historischen Stigmatisierung, mit der sie noch immer zu kämpfen haben. Opel Viola Victoria Bearshield berichtet rückblickend von der Besetzung der stillgelegten Gefängnisinsel Alcatraz, mit der um 1970 Stammesangehörige Ansprüche auf die Rückgabe ihres einstigen Territoriums angemeldet hatten. Auf Alcatraz wurde Opels Schwester Jackie Redfeather im Teenageralter von einem gewissen Harvey geschwängert. Später wird Jackie Drogenberaterin und muss sich außerdem um die hohen Suizidquoten unter indianischen Jugendlichen kümmern. Unsentimental, ohne Idealisierungen, doch mit Anteilnahme und unüberhörbarem sozialkritischem Unterton erzählt Tommy Orange in jeweils durch die Namen bezeichneten Kapiteln von den Lebensläufen seiner 12 Hauptfiguren, ihrem Alltag, ihrer Weltsicht, ihrem Selbstbewusstsein, ihren Verletzungen, ihren Überlebensenergien. Sie alle sind längst urbane Indianer, wie es einmal heißt.
Die Skyline von Oakland, die Redwoods der Oakland Hills, sind uns heute vertrauter als jeder heilige Bergzug. Wir kennen das Rauschen der Freeways besser als das der Flüsse. Indianer sein hat nie eine Rückkehr aufs Land bedeutet. Das Land ist überall und nirgends.
Zwischen die lebendigen, differenzierten Porträts seiner Figuren hat Tommy Orange essayistische Passagen über die Unterwerfung und Vernichtung der indigenen Völker eingeschaltet. Damit macht er deutlich, dass er, der sich selbst zu den Cheyenne- und Arapaho-Stämmen zählt, zugleich eine umfassendere Bestandsaufnahme zur heutigen Situation der American Natives anstrebt. Tatsächlich markiert Tommy Orange mit seinem Roman den aktuellen historischen Moment, an dem seine Protagonisten die Orientierung an der Vergangenheit mitsamt aller Nostalgie und Romantisierung hinter sich gelassen haben, genauso wie die Ghettoisierung in den Reservaten. Sie sind angekommen in den durchschnittlichen sozialen Krisengebieten zwischen unterem Mittelstand und städtischem Prekariat. Edwin Black etwa leidet an Verstopfung, Fettleibigkeit und Digitalsucht. Tony Loneman und seine Kumpane basteln sich die Schusswaffen für ihren Überfall mit Hilfe von 3D-Druckern. Solche schlüssig in die Erzählung eingebetteten Aspekte von Minderheitensoziologie, die im Übrigen auch für andere Stadtbewohner gelten, tun dem Roman keinerlei Abbruch. Im Gegenteil, sie machen ihn nur noch interessanter. Beim Traditionsfest des Big Oakland Powwow, wo alle Figuren am Ende zusammengeführt werden, zeigt sich dann, dass die Gemeinschaft der Indigenen genauso gespalten ist wie der Rest der US-amerikanischen Gesellschaft. Denn für viele indianischstämmige Festteilnehmer sind die zusammengestoppelten Indianerkostüme kaum noch mehr als ein Mummenschanz. Vor allem aber eskaliert der von Tony Loneman geplante Raubüberfall auf die Festivalkasse zum Gemetzel. Die amerikanische Waffenkrankheit tobt, so beschreibt es Tommy Orange, auf dem rituellen Tanzplatz der Indianer, genauso wie überall sonst in den Vereinigten Staaten. Dort ist ein starker, vielschichtiger Roman über die heutigen Nachfahren der nordamerikanischen Indianer. Er hält ausgezeichnet die Balance zwischen sozialkritischer Anklage und nüchterner Bestandsaufnahme. Und er beschreibt sehr anschaulich, was es bedeutet, nach einer sozialen und ethnischen Identität zu suchen, wenn dafür kaum noch greifbare Grundlagen vorhanden sind.
Sie hörten einen Beitrag von Eberhard Falke. Er besprach dort den ersten hochgelobten Roman des US-Autors Tommy Orange. In der Übersetzung von Hannes Meyer liegt er im Verlag Hansa Berlin vor. 287 Seiten, 22 Euro.
Ich bin sehr befreundet gewesen mit dem verstorbenen, berühmten Kameramann Michael Ballhaus. Und der fragte mich schon Anfang 2000, also vor 20 Jahren, ob ich nicht mal ein Drehbuch über Vivaldi schreiben könnte. Solange ich noch was sehe, hat er gesagt, möchte ich einen Film zur Musik von Vivaldi machen.
Das antwortete der als 68er-Autor berühmt gewordene Peter Schneider auf die Frage, warum er nach vielen politischen Texten jetzt plötzlich einen Roman über den Teufelsgeiger Antonio Vivaldi geschrieben hat. Offenbar war dafür die Vivaldi-Liebe des 2017 verstorbenen Kameramannes Michael Ballhaus ausschlaggebend, mit dem Schneider eng befreundet war. Und das ganze Gespräch mit Peter Schneider, das können Sie heute Abend ab 20.30 Uhr in unserer Lesezeit hören. Und mit diesem Hinweis endet heute der Büchermarkt. Mein Name ist Gisa Funk und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.